Wir beten für die Predigt. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du das Auge im Sturm bist, dass wir bei dir Ruhe finden können, dass du das Zentrum unseres Lebens sein möchtest. Und ich bitte dich darum, ja, dass du jetzt unsere Ohren, unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Christus zentriert, Erweckung, Einheit, Eigenständigkeit. So lautet das Motto unserer Gemeinde. Ihr könnt es auch hier auf dem Plakat sehen. Weißt du, was mit diesem Motto gemeint ist? Wir werden in den nächsten 4 Wochen näher auf unser Motto Christus zentriert eingehen. Wir möchten, dass bei allem, was wir tun, dass dabei Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Wir träumen davon, dass Jesus Christus im Mittelpunkt unserer Gemeinde steht, aber auch im Mittelpunkt unseres persönlichen Lebens. Einmal Erweckung, also dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, aber auch, dass Jesus Christus uns verändert und dass wir aufwachen. Einheit. Wir sind viele Glieder an einem Leib, wir sind alle unterschiedlich, aber wir gehören alle gemeinsam zu Jesus Christus. Und auch Eigenständigkeit, vielleicht heute wichtiger als denn je, dass wir als mündige Christen im Alltag unterwegs sind und unseren Glauben eigenständig ausleben können. Und da werden wir uns in den nächsten Wochen stärker mit befassen. Aber was bedeutet es, Christus zentriert zu leben, als Gemeinde, aber auch persönlich? Was es bedeutet, ist ja nichts Neues. Auch in der Bibel ist es immer wieder ein großes Thema gewesen. Und darum wollen wir heute einmal in die Bibel schauen, was die Bibel eigentlich dazu sagt, was es bedeutet, Christus zentriert zu leben. Da möchte ich gerne auf einen Bibeltext eingehen, und in diesem Bibeltext steht, dass Jesus Christus der Grundstein der Gemeinde sein sollte. Und wir werden darüber nachdenken, was das für dich und was es für mich persönlich bedeutet. Und ich lese einen Text aus 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 8. Kommt zu ihm. Er, also Jesus Christus, ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Soweit hier der Bibeltext. Hier ist also Jesus als Eckstein beschrieben. Auch im Alten Testament, wo ja auch die Zitate aufgegriffen werden, kommen immer wieder auch Ecksteine drin vor. Hier Jesaja 28 oder auch im Psalm 118, wo es um Bausteine geht, die von den Bauleuten weggeworfen wurden. Israel und auch damals die Heiden haben Jesus eingeschätzt und sie haben ihn als unbrauchbar angesehen, haben ihn als wertlos weggetan. Aber Jesus Christus, er ist der Grundstein unseres Heils. Ihm gebührt alle Ehre. Aber was hat es jetzt hier mit diesem Text auf sich? Petrus schreibt den Brief nicht an eine spezielle Gemeinde, sondern er schreibt sie an ganz vielen Gemeinden. Und diese Gemeinden sind schon fast in einer Art Christenverfolgung drin. Also die ist noch nicht ganz ausgebrochen, aber es war schon so, dass die Christen in einer schwierigen Situation waren. Warum war das so? Weil ihre Umgebung, die war heidnisch, die wollte nichts mit Jesus Christus zu tun haben. Und die Christen wurden diskriminiert. Sie wurden als eine jüdische Sekte wurden sie abgestempelt. Es wurde ihnen zum Beispiel vorgeworfen, dass sie bei kultischen Feiern ja nicht mitgemacht haben, weil sie natürlich Jesus Christus verehren und andere moralische Vorstellungen hatten. Und das kam überhaupt nicht gut an in der damaligen Gesellschaft. Und Petrus ahnte sicherlich schon, dass diese Situation länger anhalten wird, dass es schwierig werden wird. Und er macht ihnen jetzt in diesem Brief klar, wie sie in dieser schwierigen Umgebung leben sollen. Und hier macht er ihnen klar, Jesus Christus ist der Eckstein der Gemeinde. Er beschreibt, was das bedeutet. Und da möchte ich hier drauf eingehen. Erster Punkt, Jesus Christus ist der Eckstein der Gemeinde. Auch der Paulus schreibt das. Ich möchte da nochmal ein paar Verse vorlesen in Epheser 2, 20 bis 22. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauleute untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und damals war es so, in der alten Bauweise, wenn man mit Naturstein baute, war dieser Eckstein ein ganz besonderer Stein. Er war größer, er war stabil und er hat dem ganzen Haus Halt gegeben. Und auch bei unseren Häusern, wenn wir sagen, wir brauchen ein gutes Fundament, dass es gut steht, dass es nicht sofort zusammenbricht. So, und was ist jetzt hier, wenn man jetzt den Eckstein rauszieht, dann fällt früher oder später alles zusammen. Vielleicht merkt man es erst gar nicht, wenn der Eckstein fehlt. Vielleicht bröckelt es erst so ein bisschen und es dauert halt seine Zeit. Man fragt sich ja, warum sieht das Haus jetzt nicht mehr so schön aus? Und es bricht nach und nach zusammen. Einige Teile fehlen irgendwann und früher oder später bleibt dann bloß noch ein Schutthaufen übrig. Und so sagt Petrus hier, der Eckstein, der alles zusammenhält in der Gemeinde, das ist Jesus Christus. Und auf ihn bauen wir unsere Gemeinde auf. Das heißt also, nicht der Pastor ist der Eckstein der Gemeinde. Auch nicht der Gemeindeleiter ist der Eckstein der Gemeinde oder die Gemeindeleitung oder einige Gemeindemitglieder. Auch sie bestimmen nicht, wo die Reise hingeht, sondern sie lassen sich von Jesus Christus gebrauchen. Er ist der Grundstein, er ist der Eckstein unserer Gemeinde. Und wenn wir uns damit beschäftigen, bei mir, in meinem Herzen, kommt eine gewisse Demut. Nicht, dass ich jetzt sage, oh, was bin ich hier für ein kleiner Wurm, aber dass ich weiß, über mir steht einer, der ist größer und der ist der Eckstein. Und das ist Jesus Christus. Und das wünschen wir uns für unsere Gemeinde, dass er über allem steht. Und alles, was bei uns in der Gemeinde geschieht, dass Jesus Christus dort im Zentrum steht. Wir wollen keine große Show machen, auch wenn natürlich wir viele Mitarbeiter haben, die ihre Begabung einbringen, ihre Stärken beibringen, hoffentlich auch Spaß bei der Arbeit haben, wo gute Sachen bei rumkommen. Aber es soll keine Show sein, sondern was wir wollen nicht uns selber verherrlichen, wir wollen Jesus Christus groß machen. Er soll im Zentrum unserer Gemeinde stehen, in allen Aktivitäten, die wir haben. Wir träumen davon, dass jede Gruppe, jeder Hauskreis, jede Veranstaltung, jeder Gottesdienst, alles, was bei uns in der Gemeinde stattfindet, dass es nicht dazu da ist, um uns groß und toll zu machen, sondern um Jesus Christus zu verherrlichen, weil er ist der Eckstein, er steht im Zentrum. Und vielleicht überlegst du mal, wo du in der Gemeinde mitarbeitest. Egal, ob es jetzt hier bei uns in der EFG Haiger ist oder in einer anderen Gemeinde. Kannst du sagen, dass bei dir in der Mitarbeit oder in deinem Hauskreis oder wo du auch bist, dass dort Jesus Christus im Zentrum steht? Wie macht sich das bemerkbar? Woran machst du das fest? Betet ihr zusammen? Noch eine Sache, die mir wichtig geworden ist, wenn es heißt, dass Jesus der Eckstein der Gemeinde ist. Ein Eckstein gibt auch Sicherheit und gibt Stabilität. Und das merken wir auch gerade in stürmischen Zeiten wie diesen. Die Letztverantwortung in der Gemeinde, die hat Jesus Christus. Natürlich, wir als Leitung, wir als Älteste, wir haben viel Verantwortung in der Gemeinde, wir als Mitarbeiter in der Gemeinde. Es steht ja auch in der Bibel, dass gerade auch Mitarbeiter und Älteste viel Verantwortung tragen. Aber letztendlich ist Jesus Christus der Herr in der Gemeinde. Und er hält alles zusammen. Zu ihm dürfen wir immer wieder kommen. Er ist der Eckstein, er gibt Halt und Sicherheit. Und so dürfen wir auch als ganze Gemeinde immer wieder zu dem Eckstein, zu Jesus Christus kommen. Und ich dachte so, wenn ein einzelner Stein, wenn wir sind ja auch unterschiedliche Steine in der Gemeinde, wenn ein einzelner Stein irgendwo rumliegt, dann würde man ja sagen, warum liegt dieser Stein da rum? Das bringt doch viel mehr, wenn die Steine, wenn daraus ein tolles Haus entsteht und wenn man zusammenkommt und Jesus Christus ist unser Zentrum und hält uns zusammen und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und bei ihm stehst du fest und sicher. Und das dürfen wir als ganze Gemeinde erleben, dass wenn wir uns auf Jesus Christus fokussieren, wenn er im Zentrum steht, dass wir bei ihm fest und sicher sind. Das heißt nicht, dass immer alles top organisiert ist und dass alles super gut läuft. Aber wir dürfen wissen, dass er uns den Halt gibt und dass er uns führt und leitet. Denn er ist lebendig. Da heißt es, Jesus ist ein lebendiger Stein. Vielleicht war es so, dass Petrus ein bisschen darauf angespielt hat, dass es ja damals auch andere Götzen gab, die aus Stein waren, die von Menschen gemacht wurden, die nicht lebendig waren. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wir dürfen wissen, wir haben es ja nicht mit einem toten Gott zu tun, der irgendwo unten ist und nichts macht, sondern der uns führt und der uns leitet, der von unschätzbarem Wert ist, so heißt es hier. Der kostbar ist. Was ist denn von unschätzbarem Wert? Was ist dir von unschätzbarem Wert? Können manchmal materielle Sachen sein? Nein, aber bei uns in der Gemeinde ist Jesus Christus der Grundstein und ist von unschätzbarem Wert, weil er alles für uns getan hat. Weil er uns über alles liebt. Weil er für uns ans Kreuz gegangen ist. Weil wir immer wieder jeden Tag wissen dürfen, auf ihn darf ich hoffen, auf ihn darf ich vertrauen. Er ist die gute Nachricht. Und das dürfen wir jeden Tag neu machen, uns neu auf Jesus Christus zentrieren, auf ihn blicken und das gemeinsam als Gemeinde. Und davon träumen wir. Wenn Jesus Christus nicht das Zentrum der Gemeinde ist, dann wird eine Gemeinde überflüssig. Braucht man keine Gemeinde, kann man auch in einen anderen Verein gehen oder so. Was uns auszeichnet ist, dass wir Christus zentriert sind, dass er der Grundstein der Gemeinde ist. Dann heißt es hier weiter in dem Text, er ist nicht nur der Grundstein, der Eckstein der Gemeinde, sondern auch unseren persönlichen Lebens. Das heißt hier, ich lese nochmal hier Vers 5 vor, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ja, also hier wird von einer heiligen Priesterschaft gesprochen. Im Alten Testament gab es ja einzelne Priester, also die von Aaron abgestammt sind. Nur sie durften im Namen des Volkes Opfer darbringen und so weiter. Aber heute dürfen wir wissen, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wir haben die sogenannte Priesterschaft aller Gläubigen. Und wir dürfen alle in der Gemeinde mitarbeiten. Wir gehören zu diesem Bau dazu. Und auch hier, einzelne Steine, die irgendwo rumliegen, bringen nicht viel. Aber auch bei uns, wenn wir als unterschiedliche Steine zusammenkommen und das Haus bauen, dann kann etwas Großartiges aufgebaut werden. Und Jesus ist der lebendige Eckstein. Aber er möchte dich, er möchte uns dazu gebrauchen, Gemeinschaft zu leben und seine Gemeinde zu bauen. Darum sind wir dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben. Aber jetzt ist hier von lebendigen Steinen die Rede. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann ist denn ein Stein lebendig? Was macht denn ein Stein in der Gemeinde aus? Also eigentlich ist man ja lebendig, wenn man Leistung zeigt, wenn man möglichst aktiv ist. Dann könnten wir jetzt auch sagen, dann sind wir lebendige Steine, wenn wir viel Zeit und Kraft in die Gemeinde investieren und darüber hinaus viel machen. Bist du dann ein lebendiger Stein, wie der Petrus das hier sieht? Was ist dann mit zum Beispiel einem 75-Jährigen, der nicht mehr die Kraft hat, der sagt, ja, bin ich dann kein lebendiger Stein der Gemeinde? Bin ich dann eher eine Last? Oder was ist mit einer 30-jährigen Mutter, die 2, 3, 4 Kinder zu Hause hat und sagt, ich habe einfach nicht die Kraft dazu, ein lebendiger Stein in der Gemeinde zu sein, wenn es denn das bedeutet. Ist man dann kein lebendiger Stein der Gemeinde? Oder wenn jemand gesundheitlich, wenn es einem so schlecht geht und sagt, ich kann es einfach nicht, ja, ist man dann kein lebendiger Stein der Gemeinde? Ist doch eine wichtige Frage, oder? Wenn wir über Christus zentriert sprechen. Wann ist ein Christ denn Christus zentriert? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Egal, ob du zur EFG Haiger gehörst oder zu einer anderen Gemeinde. Ich glaube, es geht um eine wichtige Frage, wenn wir darüber sprechen, Christus zentriert zu leben. Es geht um die Frage vor allen Dingen, ist Jesus Christus in meinem Herzen? Und gehe ich mit anderen Menschen auch so um, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist? Ich habe vor einigen Monaten ein Buch von Klaus Schwab gelesen. Klaus Schwab ist der Gründer und der Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums, welches jährlich in Davos stattfindet. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal in den Medien gehört. Also ein Weltwirtschaftsforum, wo überall her Wirtschaftsexperten, Politiker, Wissenschaftler und so weiter kommen. Und er hat im Jahr 2020, im Juni 2020, ein Buch veröffentlicht, wie die Welt aus seiner Sicht sich durch diese Corona-Pandemie verändern wird. Ich fand das ganz interessant zu lesen. Natürlich, da geht es auch viel um Wirtschaft und so weiter, welche Bereiche sich entwickeln werden, welche nicht. Und er spricht von einem Great Reset, auf Deutsch der große Umbruch. Ob das jetzt alles so eintreffen wird, wie er das beschreibt, das werden wir sehen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall beschreibt er nicht bloß, dass sich die Wirtschaft und alles Mögliche verändern wird, sondern er beschreibt auch, dass sich das gesellschaftliche Miteinander verändern wird. Und ich erzähle das, weil wir alle ja auch in dieser Gesellschaft und in dieser Situation sind. Und er schreibt hier, dass es ja in der Regel so ist, dass in Krisen die Menschen zusammenrücken. Also wenn jetzt eine Naturkatastrophe kommt, wenn eine Flutkatastrophe kommt oder ein Erdbeben oder wenn Wirbelstürme kommen, was passiert? Die Menschheit rückt zusammen. Man hilft sich gegenseitig, man schippt zusammen das Wasser aus dem Haus raus und man besucht sich und baut gegenseitig, wenn Wirbelsturm ist, das Haus wieder auf und alle helfen sich gegenseitig. So, und man weiß genau, so, jetzt ist es wieder aufgebaut und dann geht das normale Leben, geht dann wieder weiter. Und bei uns am Anfang schien es ja auch so zu sein. Ich habe Bilder aus Italien gesehen, er schreibt das hier auch in seinem Buch, wo dann zum Beispiel berühmte Opernsänger vom Balkon dann gesungen haben, weil sie ja keine Auftritte mehr hatten und wollten dadurch ihre Nachbarschaft dann erfreuen. Oder wir alle, was wir auch heute sehen oder auch bei uns gesehen haben, wo dann Leute applaudiert haben für die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, wo sich ja heute auch ein bisschen drüber lustig gemacht werden, weil die ja nicht so eine einfache Situation haben, auch von der Bezahlung her. Und es machte aber so den Anschein, dass jetzt alle Schichten, auch alle sozialen Schichten, jetzt mehr oder weniger in derselben Situation sind, dieselben Einschränkungen haben. Und schnell kam diese Frage auf, werden wir jetzt fürsorglicher und auch mitfühlender werden? Wird sich jetzt die Gemeinschaft nicht dadurch jetzt verändern, indem wir alle in derselben Situation sind? Und jetzt schreibt er hier, dass es in einer Pandemie schon immer anders gewesen ist. Bei einer Naturkatastrophe, da weiß man, wir bauen jetzt alles auf und danach geht es wieder vorwärts, danach geht es wieder weiter. Aber jetzt weiß keiner, wann der Endpunkt sein wird und wie er aussehen wird. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Er sagt, bei einer Pandemie entsteht aus der Angst heraus eher ein Misstrauen den anderen Menschen gegenüber. Hält der sich auch an die Regeln? Oh, der hat ja gar keine Maske auf. Wie viele Kontakte hatte der jetzt wohl zu anderen Menschen? Durch diese Unsicherheit, wie geht's mit dem Job weiter? Habe ich nächsten Monat noch Arbeit? Können meine Kinder noch zur Schule gehen? Wie ist das? Kommt jetzt ein neuer mutierter Virus? Wird alles noch viel schlimmer werden? Wo alles so komplex ist? Was passiert? Die Menschen ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück, tun das eher, als sich um andere Menschen zu kümmern, als sich um Bedürfnisse der anderen zu kümmern. Es ist ganz anders, als es bei Naturkatastrophen der Fall ist. Und viele haben Angst, etwas Falsches zu tun und fühlen sich schlecht und beschämt. Ja? Oh, jetzt habe ich zu viele Besuche gemacht. Ich hatte zu viele Kontakte. Oder ich hatte jetzt doch zu wenig Kontakte. Vielleicht hätte ich doch mehr Besuche machen sollen. Und auch in vergangenen Pandemien, da hat sich gezeigt, dass die Menschen eher anfangen, an sich selbst zu denken. Was dazu dann geführt hat, dass sogar Eltern gesagt haben, hier mit meinen Kindern, ich kann mich da ja anstecken, mit denen will ich eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben. Es hat den Egoismus unterstützt. Und warum erzähle ich das? Weil wir in dieser Gesellschaft leben. Und weil es etwas mit uns macht. Und wenn wir Christus-zentriert hier auf der Bühne stehen haben, dann kommt es in einer Gemeinde nicht darauf an, möglichst viel Leistung zu zeigen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es eine Folge ist, wenn man sich gerne für Jesus Christus einsetzt und die Kraft hat und Spaß daran hat, dass man das gerne macht, auf jeden Fall. Aber es geht Jesus nicht um Leistung. Ich meine, in der Gesellschaft, da ist das ja oft so. Wenn Jesus hier von lebendigen Steinen spricht, dann meint er Menschen, die nahe an seinem Herzen sind. Und darum bin ich überzeugt, dass auch die Jahreslosung 2021, der Gerd hat da ja auch drüber gepredigt vor 2 Wochen, für uns in diesem Jahr absolut zentral ist. Ja, wo es heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzig. Ich musste so denken, da kommt das Wort Herz drin vor. Herzlich zu anderen Menschen zu sein. Barmherzigkeit zu haben heißt Fürsorge. Barmherziger Samariter, hatte der Gerd auch gesagt. Sich um andere Menschen zu kümmern. Für andere Menschen da zu sein. Sich mit anderen Leuten gemeinsam zu freuen, mit ihnen auch gemeinsam zu weinen. Es geht darum, andere Menschen zu ermutigen. Auch die Gemeindeleitung zu ermutigen, die gerade auch einen sehr herausfordernden Job hat. Ich frage mich, wie erlebe ich das bei uns in der Gemeinde? Sind wir eine Christus-zentrierte Gemeinde? Oder haben wir vielleicht manchmal auch bloß Christus-zentriert hier vorne auf der Bühne stehen oder an der Seite stehen? Ich erlebe bei uns in der Gemeinde, wo ältere Menschen zu mir kommen und mir sagen, Matthias, es gibt Leute, die kümmern sich so um mich. Und das freut mich so. Die mähen mir den Rasen, die schütten mir jetzt den Schnee und die rufen an und bringen mir den Gemeindebrief vorbei und alles Mögliche. Ich kenne Leute, die sagen, ich hatte finanzielle Probleme oder habe finanzielle Probleme und da hat die Gemeinde mich da unterstützt und mir da geholfen und jetzt bin ich da ein Stück weit frei von und ich bin da raus. Ich erlebe bei uns in der Gemeinde, wo Menschen krank sind, wo WhatsApp-Gruppen entstehen, wo Gebetsgruppen sind, wo wir füreinander da sind, wo wir füreinander beten, wo auch schon Wunder in der Vergangenheit geschehen sind, dass Leute wirklich geheilt worden sind. Wo wir gemerkt haben, dass Jesus Christus lebendig ist, dass er nicht tot ist. Ich erlebe, dass Leute ermutigt werden, dass wir hauptamtliche E-Mails kriegen, danke für euren tollen Job, den ihr macht, danke, wie ihr euch einsetzt und so weiter, was total klasse ist. Und ich bin dafür riesig dankbar, dass wir das in der Gemeinde erleben dürfen, dass wir Christus-zentriert sind. Aber manchmal erlebe ich das auch andersherum. Manchmal erlebe ich auch, dass es auch bei uns in der EFG Haiger auch manchmal menschelt, wie auch in allen anderen Gemeinden, wo keine Herzlichkeit da ist, sondern wo ein hartes Herz da ist, wo Gemeindemitglieder mir sagen, ich fühle mich total alleine, für mich ist keiner da, mich ruft keiner mal an, ich sitze gerade alleine zu Hause und eigentlich scheint sich überhaupt keiner für mich zu interessieren. Auch das ist die Realität. Und auch das müssen wir sehen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir nicht bloß Christus-zentriert hier vorne stehen haben, sondern dass wir das auch mit unserem persönlichen Leben ausleben. Was bringt es, wenn ich zum Gebetstreffen gehe und Amen sage und anschließend lästere ich sofort wieder über meinen Nächsten ab? Ist das Christus-zentriert? Ich glaube, das hat mit Christus-Zentriertheit überhaupt gar nichts zu tun. Und wenn wir sagen, wir träumen davon, eine Christus-zentrierte Gemeinde zu sein, dann geht es nicht nur darum, dass in allen Angeboten und Veranstaltungen und Gruppen, die wir haben, dass es Christus-zentriert ausgerichtet ist, sondern wo es Jesus drum geht, das ist, dass wir alle Christus-zentriert, dass es in unserem Herzen drin ist und dass wir es ausleben, dass er im Mittelpunkt steht. Und das möchte der Heilige Geist wirken. Und da darf sich jeder hinterfragen, ist es so? Ist es in meinem Herzen? Wo sind vielleicht auch Dinge in meinem Leben, wo ich Vergebung in Anspruch nehmen muss? Wo ich Leute verletzt habe? Wo ich hartherzig war, wo ich böse E-Mails geschrieben habe, wo vielleicht Konflikte da sind, die schon über Jahrzehnte gehen. Ist das Christus-zentriert? Wir sind ja ein geistliches Haus, wir sind keine Arbeitsgemeinschaft. Und wir wollen unser Leben, wir wollen unsere Gemeinde auf Jesus Christus aufbauen. Er ist das Zentrum, er ist der Eckstein. Und das wünsche ich uns. Jetzt zum Schluss noch kurz ein dritter Punkt. Jesus ist ein Fels des Ärgernisses, so heißt es auch hier in dem Text. Ich lese hier nochmal ein paar Verse vor. Da heißt es, euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Petrus schreibt hier also, dass für diejenigen, die nah an Jesus Christus dran sind, die Jesus Christus für sich persönlich angenommen haben, die sagen, ich möchte Christus zentriert, ich möchte nach der Bibel leben. Für die ist Christus ein extrem wertvoller Stein, kostbarer Stein. Aber auf der anderen Seite kann es auch für die anderen Menschen sein, dass Jesus ein Stein des Anstoßes ist. Ich meine, Jesus hat es ja selbst erlebt mit den Pharisäern oder die dann geschrien haben, kreuzige ihn. Auch hier in der Gemeinde bei Petrus, auch da war es ja der Fall, wo sie versucht haben, nach dem Wort Gottes zu leben und die Gemeinschaft, die Gesellschaft sie aber dann diskriminiert hat. Paulus hatte das auch. Und auch bei uns als Gemeinde ist es so, wenn wir sagen, wir wollen christuszentriert leben, dann kann es sein, wenn wir das Wort Gottes verkünden, so wie es in der Bibel steht, dass es hier und da nicht gehört werden will. Aber es geht bei uns als Gemeinde nicht darum, allen Menschen nach dem Mund zu reden und das zu sagen, was gerade populär ist, sondern es geht darum, das zu verkünden und das auszuleben, was in der Bibel steht. Und darum möchten wir auch die Bibel immer mehr in unserer Gemeinde fördern, mehr in den Fokus stellen, uns mehr damit beschäftigen, dass wir zum einen wissen, was da drin steht, aber zum anderen, dass es in unserem Herz tief drin ist, dass wir in der Bibel nachforschen. Wir haben jetzt ja auch dieses Bibelforum jeden Mittwoch. Dass Jesus Christus im Zentrum, dass sein Wort im Zentrum der Gemeinde steht. Und so, wenn hier vorne steht, Christus zentriert, dann wollen wir zum einen, träumen wir davon, in allem, was wir tun, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Nicht wir, sondern dass Jesus verherrlicht wird. Vor allen Dingen, was wir wollen, ist, dass wir lebendige Steine sind, dass wir Christus zentriert mit unserem persönlichen Leben leben. Barmherzigkeit, wir haben vor einiger Zeit, letztes Jahr, von der Geistesfrucht gesprochen. Wir hatten eine ganze Themenreihe drüber, was das bedeutet. Aber zum Dritten auch, was wir wollen zu dem stehen, was Jesus und was die Bibel sagt. Und das wollen wir verkünden. Amen. Ich bete. Jesus Christus, ja, ich danke dir dafür, dass du der lebendige Stein unserer Gemeinde bist. Dass du kein toter Gott bist, sondern dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Und wir bitten dich darum, dass ja, alles, was wir in der Gemeinde tun, dass es dazu führt, dass du verherrlicht wirst, dass wir im Glauben wachsen, dass Menschen zum Glauben kommen an dich. Und du siehst auch, ja, wo auch bei uns in unserer Gemeinde manchmal Dinge auch sind, die nicht christuszentriert sind. Sei es manchmal in Veranstaltungen, aber auch, ja, wo wir nicht herzlich miteinander umgehen. Wo böse Worte fallen. Und wir wollen dich da um Vergebung bitten. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns, jeden von uns veränderst, dass wir eine Gemeinde nach deinem Herzen werden. Und ich danke dafür, dass so viele coole Sachen bei uns in der Gemeinde sind, ja, wo Leute nachfragen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und wo wir wissen dürfen, dass du die Kraft bist. Und ich will dich auch um Mut bitten, Mut, die Wahrheit zu verkünden, denn du bist die Wahrheit, auch wo es nicht gehört werden möchte. Dass wir mutig vorangehen und dein Wort verkünden, Herr Jesus Christus, darum bitten wir dich. Amen.